Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit der Radioakademie.
Willkommen zur dritten Folge unserer Radioakademie zum Thema Glaube und Mafia. Heute möchte ich Ihnen zwei Menschen vorstellen, die den Kampf gegen die Mafia nicht überlebt haben. Als erstes sprechen wir über den sizilianischen Priester Giuseppe Puglisi, der 2013 selig gesprochen wurde. Er hat in einem Mafiaviertel von Palermo die Jugend von der Straße geholt und das Zentrum Padre Nostro gegründet, das es heute noch gibt. Seinen Einsatz gegen die Mafia bezahlte er mit dem Leben. Er wurde von der Cosa Nostra erschossen an seinem Geburtstag. An zweiter Stelle ist die junge Sizilianerin Rita Atria, die wiederum einer Mafia-Familie entstammte und sich mit gerade einmal 16 Jahren entschloss, gegen ihre Familie und die Mafia in ihrem Dorf auszusagen. Hören Sie aber zunächst unsere Nachrichten des Tages.
Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.
Glaube und Mafia, eine unheilige Beziehung. Eine Radioakademie von Claudia Zeisel. Diese Woche haben Politiker und Bürger Palermos mit Gottesdiensten und Gedenkveranstaltungen an den seligen Priester Giuseppe Puglisi erinnert. Er wurde vor 23 Jahren am 15. September 1993 von der Cosa Nostra erschossen, an seinem 56. Geburtstag. Padre Puglisi scheute sich nicht, die Mafia öffentlich im Predigen anzuprangern und eröffnete 1993 in Palermos berüchtigtem Stadtviertel Brancaccio, seinem Heimatviertel, das Sozialzentrum Padre Nostro. Hier versuchte er, Jugendliche vor dem organisierten Verbrechen zu bewahren und sie von einem Leben ohne Mafia zu überzeugen. Das missfiel den Paten des Viertels und sein Todesurteil war gefällt. Das Zentrum Padre Nostro aber existiert bis heute. Und die Mafia? Radio Vatikan sprach mit dem heutigen Leiter des Zentrums Padre Nostro, dem Sozialarbeiter Maurizio Artale.
Die Träume von Don Puglisi haben sich verwirklicht. Er wollte ein Fußballfeld für die Kinder von Brancaccio und wir haben ein Sportzentrum gebaut. Don Puglisi wollte für misshandelte und benachteiligte Frauen sorgen und wir haben ein entsprechendes Frauenhaus gegründet. Er wollte, dass die Alten nicht alleine leben müssen, sondern gemeinsam Zeit verbringen. Und wir haben zwei Zentren für ältere Menschen gegründet. Er wollte, dass den Kindern nach der Schule bei den Hausaufgaben geholfen wird und sie verstehen, dass nur die Bildung der einzige Weg ist, der sie von der Mafia retten kann. Und wir haben ein Zentrum für die Hausaufgabenbetreuung gegründet. Dann machen wir Feriencamps für die Kinder von Brancaccio. Wenn uns jemand fragt, ob sich Brancaccio verändert hat, dann muss er diese Frage vor allem den Institutionen stellen und warum sie die Probleme des Viertels nicht bei der Wurzel packen.
Die Probleme bei der Wurzel packen, das heißt für Maurizio Artale vor allem, Arbeit für die Menschen hier zu schaffen. Denn nicht zuletzt mit der Wirtschaftskrise in Italien ist vor allem der ohnehin schwache Süden stark betroffen. Über die Hälfte der Jugendlichen ist hier arbeitslos. Da könne auch das Zentrum Padre Nostro nicht zaubern.
Quindi se la famiglia viene al centro perché non ha
Wenn eine Familie zu uns ins Zentrum kommt, weil sie keine Schulbücher, Mäppchen mit Farbstiften oder Hefte für die Kinder hat, stehen wir ihnen zur Seite, indem wir ihnen das Schulmaterial besorgen. Wenn sie nichts zu essen haben, reicht es nicht, ihnen für einen Abend eine Mahlzeit bereitzustellen. Du musst vor allem etwas machen, um Arbeitsplätze für diese Menschen zu schaffen. Das ist aber nicht die Aufgabe der Freiwilligen vom Zentrum Padre Nostro. Schon Pater Puglisi sagte, wir Freiwilligen allein können Brancaccio nicht retten. Es braucht also eine Synergie der Bürger, der Zivilgesellschaft und der Institutionen. Bis heute hat es kein echtes Projekt für die Entwicklung des Viertels gegeben.
Das Erste und Allerwichtigste im Kampf gegen die Mafia war für Don Polisi die Bildung und die Erziehung. Er selbst lehrte an mehreren Schulen und Einrichtungen. Für ihn war es fundamental, dass sich die wahre Kultur gegen die Mafiakultur durchsetzte, denn auch die Mafia hat ihre eigene Kultur.
Nach dem Mord an Polisi hat man bei ihm zu Hause an die 6000 Bücher gefunden. Bücher, die er gelesen hat, uns den Leuten gab, die zu ihm kamen. Manchmal kamen die Jugendlichen und Erwachsenen zu ihm und erzählten ihm von seinen Problemen. Er antwortete dann nicht immer gleich. Manchmal erhob er sich einfach und ging und ließ die Person irritiert zurück. Am Folgetag aber schenkte er dieser Person dann ein Buch und sagte, hier, lies, das könnte eine Antwort auf dein Problem sein, das du mir gestern geschildert hast. Das war Polisi, Kultur und Wissen.
Unterstützt wurde Padre Polisi seinerzeit auch vom damaligen Erzbischof von Palermo, Kardinal Salvatore Pappalardo, der als erster hochrangiger Kirchenvertreter in Sizilien nach vielen Jahren des Schweigens der Kirche die Mafia und ihre Verwicklungen mit dem Staat offen verurteilte. 30 Millionen Lire, also 15.000 Euro, stellte der Kardinal Don Polisi für sein Projekt in Brancaccio zur Verfügung.
Er versuchte, alle Arten der Finanzierungen aus dem Mafia-Milieu zu vermeiden. Er wollte Normalität schaffen, mit öffentlichen Geldern, die nicht aus schmutzigen Kanälen kamen. Deshalb haben sie ihn umgebracht, nicht weil er 2, 3 Kinder von der Straße holte, sondern weil sie verstanden, dass er ein größeres Projekt hatte. Und das gründete wortwörtlich auf das Evangelium.
Bis heute hat das Projekt im Viertel einen schweren Stand. Die Mafia ist durchaus noch sehr präsent und lässt das die Organisation auch spüren. In den letzten 20 Jahren hat Maurizio Artale über 80 Fälle von Vandalismus gezählt. Sachbeschädigungen, Diebstahl, Brandstiftung. Und erst vor kurzem wurde das Gitter, das den Fußballplatz von Padre Nostro abgrenzt, gewaltsam entfernt.
Mit dem Getreide wächst auch immer das Unkraut, das immer versucht, das Getreide zu ersticken. Wir müssen, wie gute Bauern, versuchen, das Unkraut zu entfernen, ohne den Weizen zu beschädigen. Unsere Arbeit muss diesen Leuten zu verstehen geben, dass ihr Vandalismus und ihre Einschüchterungen uns nicht davon abhalten, morgen weiterzumachen. Im Gegenteil, dieser Vandalismus zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Padre Polisi war der Überzeugung, dass, wenn jeder etwas tut, wir viel tun können. Maurizio Artale und zahlreiche Freiwillige versuchen, diese Botschaft allen Bürgern der Stadt und in ganz Italien auch heute noch zu vermitteln.
Es gilt, alle an ihre Bürgerrechte zu erinnern. Wir müssen die Institution ändern. Jedes Mal sagen wir, es ist die Schuld des Staates, die Schuld der Gemeinde, der Regierung. Aber was sind diese Einrichtungen ohne uns Bürger? Pater Polisi sagte den berühmten Satz, wenn jeder etwas tut, können wir viel tun. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Er wurde ermordet, weil er alleine gelassen wurde.
Am 25. Mai 2013 ist Don Polisi in Palermo selig gesprochen worden. Über 80.000 Menschen waren zu der Messe unter freiem Himmel gekommen. Maurizio Artale sieht nicht zuletzt die Christen in der Verantwortung, Don Polisi nicht alleine zu lassen und sein Erbe aktiv weiterzutragen.
Ich habe mich gefragt, wo sind die Taten all dieser Gläubigen? Ich glaube, dass bei vielen der Glaube eine Fassade ist, eine Bequemlichkeit. Sie begnügen sich damit, am Sonntag zur Messe zu gehen, zu beichten, ihre Kinder zu taufen und zur Kommunion zu schicken. Das ist das Christentum des Wohnzimmers, das auch Papst Franziskus meint und wie es bereits Pater Polisi gesagt hat. Angesichts einer Wertekrise, die auf allen Ebenen herrscht, müssen wir dieses Christentum wieder stärken. Und diese Kraft schöpfen wir aus dem Blut Pater Polisis.
Neben dem Engagement gegen die Mafia von Geistlichen wie Don Polisi gab es natürlich auch Widerstand aus dem Volk. Eine junge Frau, die ich Ihnen heute gerne vorstellen möchte, ist Rita Atria. Anders als Don Puglisi entstammte sie selbst einer Mafia-Familie und entschloss sich mit gerade einmal 16 Jahren gegen ihre eigene Familie und die Mafiosi aus ihrem Heimatort Partanna in Sizilien auszusagen. Sie war zu dieser Zeit die jüngste Kollaborateurin der Justiz, wobei ihr maßgeblich der berühmte Anti-Mafia-Richter Paolo Borsellino half, der 1992 selbst von der Cosa Nostra ermordet wurde. Mit der Journalistin und Mafia-Expertin Petra Reschi sprach ich über die Geschichte dieser besonderen jungen Frau, über die sie das Buch Rita Atria, eine Frau gegen die Mafia, geschrieben hat, das 1994 im Verlag Hoffmann und Campe erschien. Partanna war damals sozusagen der eherne Sockel der Cosa Nostra in Sizilien. Rita Atrias Vater war ein Boss von dieser Mafia, die sich in dieser Zeit von einer landwirtschaftlichen Mafia zu einer urbanen wandelte und auch im internationalen Drogenhandel einstieg. Vom gegnerischen Clan wurde Vito Atria ermordet. Ritas Bruder, Nicolo, der selbst nur ein kleiner Dealer war, entschloss sich, wie es für eine Mafia-Familie üblich ist, seinen Vater zu rächen und wurde ebenfalls umgebracht.
Und so hat sie sich dann entschlossen, über die Mafia in ihrem Dorf auszusagen. Zu Anfang eben nicht aus dem Grunde, weil sie damit die Mafia angreifen wollte, sondern weil sie im Grunde erstmal ihren Vater rächen wollte. Und sie konnte ja nun schlecht irgendwie zu einer Pistole greifen. Jedenfalls war das nicht, weil ihr das nicht möglich, sondern wollte das dann auf eine intelligentere Weise machen. Das war ihr ursprünglicher Antrieb, überhaupt auszusagen über die Mafia in ihrem Dorf.
Ihre Mutter reagierte darauf mit Härte und Ablehnung.
Die Mutter ist also eine klassische Mafia-Mutter. Man darf nicht vergessen dabei, dass die Mafia ist immer wichtiger als alles andere, auch als Familienbande. Es gibt also Mafia, etliche Mafia-Mütter, die ihre Söhne auch geopfert haben. Der Mafia, das heißt also, wenn du der Mafia nicht mal gehorchst, dann bist du auch für deine Mutter also gut wie tot. Und das war eben bei Rita auch der Fall. Die Mutter hat sich also von ihrer Tochter sozusagen losgesagt und hat sie natürlich dafür verflucht, für ihre Entscheidung und sie verstoßen.
Unterstützt wurde Ritas Entscheidung von ihrer Schwägerin Piera Aiello, die Frau von ihrem ermordeten Bruder Nicolò. Sie hatte als erste die Idee, zur Polizei zu gehen und auszusagen. Sie ging mit ihrer Schwägerin also nach Palermo, wo zu jener Zeit die beiden berühmten Anti-Mafia-Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino wirkten. Sie hatten der Mafia einen beispiellosen Kampf angesagt und einen Anti-Mafia-Pool der Justiz eingerichtet, der sich ausschließlich mit der Mafia auseinandersetzte. Ihr Einsatz gipfelte in den sogenannten Maxi-Prozessen Ende der 80er Jahre, bei denen über 300 Mafia-Mitglieder und Bosse verurteilt wurden. Auch Rita machte hier wichtige Aussagen über Mafia-Mitglieder und Politiker in ihrem Heimatort. Ihr Mentor wurde der Richter Paolo Borsellino. Er nahm sich ihr und ihrer Schwägerin persönlich an. Und mit ihm lernte Rita ein neues Wertesystem kennen, das ihr den Halt gab, sich von der Mafia-Kultur ihrer Familie zu distanzieren.
Also es war für sie eine sehr schmerzhafte Entwicklung überhaupt. Also vor allen Dingen, es ging ja nicht darum, nur zu sehen, die Mafia ist böse, sondern da die Menschen, an denen sie am meisten gehangen hat, die sie am meisten geliebt hat, dass die eben nicht die Helden waren, für die sie gemacht hat, sondern dass es eigentlich eher kleine, niederträchtige Burschen waren. Also das war für sie die größte schmerzhafte Erfahrung, dass sie sich also von dem Bild, das sie von ihrem Vater vor allen Dingen gemacht hat und von ihrem Bruder auch, lösen musste.
Im Rahmen des Zeugenschutzprogramms zog Rita mit ihrer Schwägerin unter geändertem Namen nach Rom. Dort lebten sie zusammen in einer gemeinsamen Wohnung, führten ein normales Leben, gingen hinaus. Mit 17 Jahren lernte Rita sogar einen jungen Mann kennen und verliebte sich. Doch aus ihrer Familie war sie komplett verstoßen. Paolo Borsellino sorgte dafür, dass sie ab und zu nach Palermo gebracht wurde, um ihre Mutter zu treffen. Doch diese ließ sie ihre Ablehnung deutlich spüren. ...1992 war dann das Schicksalsjahr für den Kampf der Justiz gegen die Mafia, aber auch für die einzelnen Menschen, die sich darin engagierten. Erst wurde der Richter Giovanni Falcone von einer Autobombe nach seiner Ankunft am Flughafen Palermo getötet, wenige Monate später sein engster Partner Paolo Borsellino, die wichtigste Bezugsperson für Rita. In ihr Tagebuch schrieb sie: Niemand kann verstehen, was für eine Leere der Tod von Borsellino in meinem Leben hinterlassen hat. Alle haben Angst, aber das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, dass der Mafiastaat immer siegen wird. Und die paar armen Dummköpfe, die gegen Windmühlenflügel kämpfen, werden auch noch ermordet werden. Borsellino, du bist für das gestorben, woran du geglaubt hast. Aber ohne dich bin ich tot. Diese Zeilen lassen erahnen, welches tragische Ende wenige Tage später das junge Leben von Rita Adria nahm. Kurz vor ihrem 18. Geburtstag, damals wohnte sie bereits alleine, stürzte sie sich aus dem Fenster ihrer Wohnung in Rom. Die Befürchtung Rita Adrias, dass die Mafia gewonnen habe, sieht Petra Reschi leider teilweise bestätigt.
Was ich danach eben mitgekriegt, also viele Jahre später, gemerkt habe, und das ist eben das eigentlich auch letztlich Traurige an ihrem Schicksal, dass viele von den Politikern besonders, die damals in ihrem Dorf, die sie als mit der Mafia verwickelt denunziert hatte, dass die alle wieder in Amt und Würden sind.
Auch Ritas Mutter änderte ihre Meinung nach dem Tod ihrer Tochter nicht. Mit einem Hammer ging sie zum Grab und hackte auf Ritas Grabstein und ihr Foto ein. In der italienischen Gesellschaft aber gab es einen Aufschrei angesichts der Morde an den Menschen, die Hoffnungsträger für ein Leben in Freiheit und Rechtsstaatlichkeit gewesen waren. Heute tötet die Mafia nicht mehr mit Bomben. Aber es gibt Minen des Vergessens, warnt der Sozialarbeiter Maurizio Artale vom Zentrum Padre Nostro in Palermo. Das Andenken an mutige Menschen wie Don Puglisi müsse wach bleiben, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Jeder müsse eben seinen Beitrag leisten, wie Don Puglisi es forderte. Und vor allem, so sagte es die junge Rita Adria bereits, muss jeder damit bei sich selbst anfangen. So schrieb sie in ihr Tagebuch: Bevor du anfängst, gegen die Mafia zu kämpfen, musst du dein eigenes Gewissen prüfen. Erst wenn du die Mafia in dir besiegt hast, kannst du gegen die in deinem Freundeskreis kämpfen. Denn die Mafia, das sind wir selbst und unsere verkehrte Art, uns zu verhalten. Das war der dritte Teil unserer Radioakademie zum Thema Glaube und Mafia. An diesem Dienstag fällt die Radioakademie aus, denn wir werden ausführlich über das Weltgebetstreffen in Assisi berichten, wo auch Papst Franziskus teilnimmt. Die nächste reguläre Radioakademie wird es dann wieder am Dienstag, den 27. September geben. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten. Wenn Sie die Radioakademie noch einmal nachhören möchten, dann können Sie bei uns eine CD bestellen unter cd@radiovatikan.de. Gegen eine kleine Spende schicken wir sie Ihnen dann zu. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin Claudia Zeisel und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.